Viele von euch wissen, ich habe mir eine Predigtreihe vorgenommen zu den Abraham-Geschichten aus dem Ersten Testament. Heute eine Fortsetzung dazu aus 1. Mose 13, 1 bis 18. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz, bis er zu der Stelle zwischen Bet-El und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte, kam. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu seinem Neffen: Es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst doch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass in der Jordanebene reichlich Wasser war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten bis hinab nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordanebene und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land Kanaan, Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Lauf der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Nachdem Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham: Sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deine Nachkommen geben. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde, den niemand zählen kann. Durchzieh das Land nach allen Richtungen, dir und keinem anderen gebe ich es. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn. Also wenn euch jetzt nicht alle Orte so gleich vor Augen stehen, die ich hier vorgelesen habe, macht euch keine Sorgen, das ist ganz normal. Wir versuchen mal, durch diesen Text zu kommen. Die Geschichte beginnt ja damit, dass Abraham ein Altar baut und betet. Und sie endet damit, dass er einen Altar baut und betet. Und dazwischen setzt er seine Existenz aufs Spiel. Abraham wird ja Vater des Glaubens genannt. Und ich möchte der Frage nachgehen, in dieser ganzen Predigtenreihe, was denn Glaube im Alltag bedeutet. Es ist ja eine Kraft, die den Alltag durchdringt, die den Alltag auch trägt. Es ist nicht eine Sache von Meinungen oder Überzeugungen, sondern eine höchst praktische Angelegenheit. Neutestamentlich würde ich sagen, der Glaube hat seine Wurzeln in der Ewigkeit, wächst aber in der Zeit. Nun kommt das Wort Glaube in unserer Geschichte, euch ist es vielleicht aufgefallen, nicht ein einziges Mal vor. Es geht ja um einen Konflikt und es geht um die Lösung dieses Konflikts. Nicht welche Theorie Abraham aufstellt, sondern wie er konkret reagiert. Also das, was er tut, führt zu dieser Ehrenbezeichnung Vater des Glaubens. Gibt es aus dieser ja doch uns recht fremden und ja auch jahrtausende alten Geschichte, Nomadengeschichte, Hilfe für uns heute, auch in unserer Kultur? Immerhin kennen wir ja Konflikte reichlich. Wir reagieren darauf auch recht unterschiedlich, so unterschiedlich wie wir eben sind. Es gibt ja Leute, die Konflikte geradezu lieben. Ja, sie lassen, wie wir sagen, keinen Streit aus. Und wenn es mal gerade keinen Anlass dazu gibt, dann schaffen sie halt einen. Vielleicht kennt ihr so Leute, vielleicht seid ihr selber so jemand. Ich gucke jetzt keinen an. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, für die Konflikte schwer zu ertragen sind. Sie fühlen sich von Streit ganz schnell bedroht. Sie sind versucht, die Sache nicht in Angriff zu nehmen, sondern eher zu verdrängen, wegzulaufen. Natürlich wissen sie auch, dass ein Leben ohne Konflikte nicht möglich ist, aber irgendwie sehnen sie sich doch innerlich zutiefst nach dieser immerwährenden Harmonie. Ich glaube, diese zweite Sorte Mensch ist in unserer Gemeinde, in Gemeinden überhaupt, häufiger vertreten. Der Konflikt, der hier beschrieben wird, ist ganz alltäglich. Abraham und Lot, Kleinviehnomaden, wechseln zwischen der Steppe und dem Kulturland. Dort dürfen sie, im Kulturland, dürfen sie mit ihren Herden die dann schon abgeernteten Felder nochmal beweiden. Weder hier noch da gibt es viel zu holen. Man braucht also relativ große Flächen, um mit seinen Herden über die Runden zu kommen. Dazu kommt, dass Wasserstellen in diesem Gebiet auch rar sind, oft weit voneinander entfernt liegen, entsprechend umstritten sind. Für Herden von Abraham und Lot wird der Weideraum einfach eng. Und so streiten die Hirten miteinander, beklagen sich bei den Besitzern ihrer Herden. Soweit ist das ja ganz durchsichtig, ja, diese Geschichte aus dieser alten Nomadenwelt. Die meisten Konflikte entstehen ja nicht, weil irgendjemand bösen Willens ist. Weil irgendjemand vor Egoismus strotzt oder einfach nur gemein reagiert. Konflikte treten auf, meistens einfach, weil Menschen unterschiedliche Interessen haben oder unterschiedliche Sichtweisen, kurz, weil sie verschieden sind. Und Konflikte treten auf, weil unsere Ressourcen einfach begrenzt sind und jeder will seinen Teil vom Kuchen haben. Drei riesige Stahlproduzenten, USA, Europäische Union und China, aber nur ein Markt. Drei Töchter, aber nur ein Badezimmer. Also ihr seht, die Dinge ähneln sich ungemein. Dazu kommen Missverständnisse. Missverständnisse. Manchmal lösen wir Konflikte ja dann mit geeigneten Mitteln, manchmal mit weniger geeigneten. Und lass es mich mal sagen, E-Mail, WhatsApp, Twitter und Konsorten sind absolut ungeeignete Mittel, um kritische Themen anzusprechen. Bitte tut das niemals. Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo das wirklich gute Folgen hatte. Never ever. Anrufen, besser noch persönlich reden. Das ist eine Frage der emotionalen Intelligenz, ja? Also blamiert euch da nicht. Gewaltfreie Kommunikation kann man dann auch lernen, wenn man will. Man wird es besser tun. Denn Konflikte gibt es, wie gesagt, überall. Eltern, Kinder, Ehen, Arbeitsplätze, Zusammenleben bringt das einfach. Und Gemeinden, das spricht sich herum, sind niemals ohne Konflikte denkbar, ist ja denn hier in Mainz. Also im Neuen Testament scheint das aber doch deutlich zu werden, dass wir damit leben müssen. Und es gibt, ich denke, wenn es kaum Konflikte gibt, ist es ein Zeichen dafür, dass man nicht wirklich nahe beieinander ist. Oder dass manche Leute immer kuschen. Eheberater fragen, wenn ein Paar so kommt, oh, wir streiten uns nie, dann fragen die, auf wessen Kosten? Die Frage ist also nicht, wie wir Konflikte vermeiden, sondern wie wir damit umgehen. Es gibt Modelle dafür, von denen jeder weiß, dass sie untauglich sind. Untaugliche Konfliktstrategien. Sie werden trotzdem immer wieder angewandt. Ich will sie mal ein bisschen überzeichnet darstellen, dass es deutlicher wird. Es gibt das Modell, ich will gewinnen um jeden Preis. Ja, so das Trump- oder Erdogan-Modell. Typisch für Machtmenschen. Ich setze mich durch, koste es wen auch immer, was es solle. Zweites Modell, sehr beliebt unter Gläubigen, unter den Teppich kehren. Scheinbar nichts merken. Ich verbrenne mir doch nicht die Finger. Wir hoffen im Stillen inbrünstig, das Ganze würde sich von selbst erledigen. Wie oft hoffe ich das? Manchmal tut es das auch. Aber das sind oft nur die ganz kleinen Sachen. Tatsächlich wird aber nicht mehr über den Konflikt geredet und er wirkt weiter. Und was dann geschieht, ist, dass sich Menschen voneinander entfremden. Das ist fast eine logische Folge. Gespräche werden immer oberflächlicher. Ja? Man muss immer mehr Themen, hier gibt es einen Konflikt, überall liegen so Bomben rum. Ja? Und da muss man immer so drum herum gehen. Oh, das ist A, es ist anstrengend und B, hat man bald keine Themen mehr, über die man reden kann. Lauter Unverbindlichkeiten noch. Und irgendwann zieht man sich zurück. Es gibt die Streitlustigen, es gibt die, ich nenne sie mal die Teppichfraktion. Es gibt noch eine dritte, es gibt so ein Dreieck, gibt natürlich noch mehr, aber ich teile das jetzt mal so ein. Auch eine Sorte von Menschen, die sehr unter Konflikten leiden, es nicht unbedingt unter den Teppich kehren, sondern immer nachgeben. Ja? Sie tun das nicht aus Stärke, sondern aus Angst. Nachgiebige Menschen, das Schöne ist, sie sind immer sehr beliebt, ja? Weil sie immer so nett sind. Man kann mit denen fast keinen Streit kriegen. Die sagen schon immer schon, ja, du hast ja recht. Sie halten das nämlich gar nicht aus. Ich will mal behaupten, das ist nicht wirklich Friedfertigkeit, sondern Konfliktunfähigkeit. Abraham geht jetzt einen Weg, den man damit nicht verwechseln darf, denn er reagiert nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke heraus, aus der Stärke des Glaubens, und das versuche ich euch darzulegen. Immerhin beginnt es auch damit, dass er unter dem Konflikt leidet. Damit fängt es an. So wie er handelt, muss er sich gedacht haben, ein Streit kann passieren, aber er muss bearbeitet werden. Wir wollen uns doch nicht auseinanderleben. Wörtlich, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das heißt, wir haben eine nahe Beziehung. Und wenn der Streit nicht beigelegt wird, dann wird diese Beziehung gefährdet. Sie wird ausgehöhlt, ebenso oberflächlich, wie ich es eben beschrieben habe. Liebe Gemeinde, wir sind doch Geschwister. Abraham ist sensibel für diesen Unfrieden unter Geschwistern. Er lässt das nicht ruhen. Und das ist ganz angemessen für den Glauben. Gott ist ein Gott der Versöhnung, nicht der Konfliktlosigkeit, sondern der Versöhnung auf allen Ebenen. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn du zum Altar gehst und opferst deine Gabe, und dir wird klar, nicht nur, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, sondern auch andersrum, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Erst dann komme und bringe dein Opfer dar. Nun, wir haben diesen Opferritus nicht mehr, aber das Konzept dahinter, das ist ja doch sehr eindeutig. Ja? Ich bin verantwortlich hinzugehen. Völlig wurscht, ob ich sauer bin auf jemand anders oder jemand anders etwas gegen mich hat. Und ich merke das. Sagen wir doch, das ist doch seine Sache, soll der doch kommen, der hat doch was. Ich habe doch kein Problem. Doch, habe ich. Ich habe das Problem, dass Jesus mir sagt, geh hin. Glaube, sagt Jakobus später, in seinem Jakobusbrief, Glaube, der nicht zu Taten führt, ist tot. Und die erste Tat des Glaubens ist es, den Konflikt nicht schwelen zu lassen. Darunter zu leiden und ihn nicht schwelen zu lassen. Das zweite, Abraham ergreift Initiative. Also so wie Jesus es viel später seinen Jüngern ja gesagt hat. Er geht auf Lot zu. Abraham ist der Ältere, der Erfahrenere, der Überlegene, aber er steigt von dieser Position der Überlegenheit jetzt runter. Und er macht Lot ein Angebot, ein für ihn ziemlich gefährliches Angebot sogar. Lot darf sich den Teil des Landes aussuchen, der ihm gefällt. Er gibt sich sozusagen in die Hände Lots. Wie blauäugig ist der Abraham eigentlich? Hätte er nicht wissen können, dass sein Neffe sofort seinen Vorteil daraus schlagen würde? Er hätte ja auch sagen können, und es wäre naheliegend gewesen, mein lieber Lot, wir müssen das Problem jetzt lösen. Du wirst allerdings verstehen, ich als der Ältere, als der, der nicht mehr so vital ist, um sich große Weideflächen zu erkämpfen, ich suche mir jetzt das beste Stück aus. Natürlich vergesse ich dabei deine Bedürfnisse auch nicht. Oder er hätte vorschlagen können, lieber Lot, hier gibt es gute und weniger gute, fruchtbare und karge Gegenden. Lass uns das Ganze so aufteilen, dass jeder von uns gleich gut abschneidet. Viel Sympathie für sowas. Aber so geht er nicht vor. Er gibt sich in Lots Hände. Und das hat mit seinem Glauben zu tun, wie wir noch sehen werden. Lot war kein Mensch des Glaubens, nicht so wie Abraham. Ich würde ihn eher als einen Mitläufer beschreiben. Weil wie Abraham hatte er auch eher seine Heimat in Haran verlassen. Er hatte sich Abraham angeschlossen. Er wirkte wie jemand, der im Glauben aufgebrochen war. Die innere Wirklichkeit sah aber doch ein bisschen anders aus. Das kommt an dieser Stelle zutage. Lot schaute sich nach allen Seiten um, heißt es. Er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes, also so Eden, ne? Paradiesisch. Oder wie am Nil in Ägypten. Nach damaliger Vorstellung auch paradiesisch. Mit einem Blick erkennt also Lot seinen Vorteil, nimmt ihn wahr, wählt die ganze fruchtbare Jordanebene für seine Herden und er sagt sich, wenn ich jetzt nicht für mich sorge, wird das niemand tun. so eine Chance kriege ich mein Leben nicht wieder. Er weiß, wie man seine Interessen wahrnimmt. Und Abraham steht schon als der Dumme da, das muss man so sagen. Aber es fällt ja auch auf, er kommentiert das jetzt nicht frustriert. Also Lot, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, ja? Ich hätte gedacht, dass du so ein bisschen auch an mich denkst. Nee, sagt er nicht. Er lässt Lot diesen Raum. Wer macht denn das? Was für ein Typ Menschen machen sowas? Also es könnte natürlich sein, dass Abraham einfach ein Träumer ist, der nicht in der Realität steht, der einfach nicht sieht, wo seine Vor- und Nachteile liegen. Dann lebt er so auf einem anderen Stern. Ja, das gibt's ja unter Gläubigen. Es gibt Gläubige, die leben so auf einem anderen Stern. Ich werde sie nicht verteidigen, denke, es ist kein gutes Zeichen für Gläubige, wenn sie abgehoben leben. Aber Abraham, wenn wir so die anderen Geschichten auch betrachten, ist ja ganz sicher kein Träumer. Es könnte sein, dass Abraham harmoniesüchtig ist, also jemand, der Konflikte nicht trägt und lieber auf sein Recht verzichtet. Aber wenn man mal weiterliest, der Abraham, der zieht auch schon mal in den Krieg, ne? Also eher nicht. Vielleicht ist Abraham ein sehr edler Mensch. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Der Edelmut sagt, für dich, Lot, für meinen Freund, für meinen Nächsten ziehe ich mein letztes Hemd aus. So eine Haltung bewundern wir. Wer das Kapitel zuvor gelesen hat und letzten Sonntag hier vielleicht im Gottesdienst war, wie Abraham mit seiner Frau umgegangen ist, wird diese Möglichkeit seines Edelmutes nicht so richtig in Betracht ziehen. Ich behaupte, sein Motiv ist das Vertrauen in die Zusage Gottes. Gott hat ihm reichen Segen verheißen. Segen heißt ja versorgen mit allem, was nötig ist. Und mehr. Und Gott versorgt ihn. Habt ihr noch im Ohr, was Gott dem Abraham nach der Entscheidung sagt? Hört das nochmal zu. Sieh dich von hier aus nach allen Seiten um, nach Norden, Süden, nach Osten, Jordanebene und Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie der Staub auf der Erde, den niemand zählen kann. Durchzieh das Land nach allen Richtungen, dir und keinem anderen gebe ich das. Gottes Formulierung, das ganze Land, das du siehst, schließt ja selbstverständlich jene Gegend ein, die Lot eben für sich reklamiert hat. Zunächst besitzt Lot das Land. Er hat die Chance genutzt, hat seine Interessen gewahrt. Aber Gott hatte dieses Land Abraham versprochen. Er sagt, das ist eine Episode, das ist ein Zwischenfall. Abraham wird das Land bekommen, dir gehört's ja. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich. Ich habe dir mein Wort gegeben und ich stehe auch zu meinem Wort. Abrahams hat das Vertrauen, dass Gott ihn nicht hängen lässt. Er war weder dumm, noch war er so ein Hochmoralischer. Er glaubte einfach Gott, dass er zu seinem Wort steht. In Ägypten hatte er das nicht geglaubt, ja? Letzten Sonntag nochmal Reminiszenz. Das war von Angst bestimmt. Jetzt vertraut er dem Herrn, dass er treu ist und sein Wort hält. Deshalb kann er so gelassen reagieren. Er ist sicher, Gott versorgt mich, ich bekomme, was ich brauche. Ich komme schon nicht zu kurz. Ach, was ist das ein Satz? Ich komme schon nicht zu kurz. Hört man in unserer Gesellschaft ganz, ganz selten. Ich will euch sagen, der Habgierige hat ja auch seinen Glauben. Er glaubt, dass sein Besitz seine Sicherheit ist. Er glaubt, dass er das alles braucht, um geborgen zu sein. Er glaubt auch, dass er zu kurz kommt. Immer. Er spürt vielleicht, dass er allmählich verkrustet und erstarrt. Das ist bei Habgier immer der Fall. Aber er hat nichts anderes. Also muss er alles zusammenhalten. Wer glaubt, kann viel gelassener und lockerer sein. Der kann auch mal Chancen vorbeigehen lassen, wo andere sagen, oh, wie blöd bist du denn? Weil er vertraut, dass Gott sein Versorger und ihr Versorger ist. Hier geht es also um ein wichtiges geistliches Prinzip für alle, die glauben. Heißt das jetzt, dass Christen niemals für ihre Interessen kämpfen sollen? Nein, das halte ich für ein Missverständnis. Ich glaube, dann überziehen wir die Botschaft aus diesem Text. Manchen Menschen, auch Christen, muss man helfen, dass sie genau das lernen, dass sie mal für sich selbst einstehen. Und zwar in einer guten und konstruktiven Weise. Das ist dann auch eine Frage an die Seelsorge. aber doch nicht aus Angst, zu kurz zu kommen. Ich stehe nicht für mich ein, weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Und nicht aus Habgier und nicht aus Neid. Es geht darum, dass wir in dem tiefen Bewusstsein leben, dass Gott uns versorgt. Und deshalb können wir anderen alles gönnen. Und deshalb können wir ihnen auch mal den Vortritt lassen. Aus dieser Freiheit heraus. Als Christen können wir sogar in bestimmten Situationen auf unser Recht verzichten. Wusstet ihr das? Man kann auf sein Recht verzichten, wenn man Gott vertraut. Ich denke an die Psalmen, dieses großartige poetische Buch der Bibel. Wie oft beklagen sich dort die Beter über Ungerechtigkeit. Aber was geschieht denn dann? Sie greifen nicht zur Waffe, sondern sie legen es Gott ans Herz. Großzügigkeit im Glauben. Ich kämpfe nicht drum, nimm es. Großzügige, entspannte Lebenshaltung. Wird man, glaube ich, sogar älter mit. Jesus hat das ja mal angesprochen. Ich denke an Texte aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Es heißt auch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, gib ihm auch noch deinen Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise keinen ab, der etwas von dir leihen will. Jesus beschreibt diese Gelassenheit des Glaubens und dahinter steht die Sicherheit, dass Gott mich versorgt. Diejenigen, die sich entschlossen haben, 10% ihres Einkommens in Gottes Reich zu investieren, also den Zehnten zu geben, warum tun die das? Doch hoffentlich nicht aus schlechtem Gewissen, sondern um genau das in ihrem Leben elementar zu spüren, dass Gott es ist, der sie versorgt. Es geschieht aus Glauben. Aber wer oder was nimmt mir dann die Angst, dass ich dabei nicht unter die Räder komme? Das lässt sich moralisch doch nicht lösen. Das lässt sich nur vom Glauben her lösen. Und es stärkt den Glauben. Das, was wir tun, wirkt sich aus auf das, wer wir sind. Was wir tun, wirkt sich aus auf das, wer wir sind. Unsere Sicherheit erwächst aus der Überzeugung, ich gebe ab, weil ich weiß, dass Gott sich darum kümmert. Es hat so viele Christen gegeben, die sich fragten, wie soll ich meine Rechnungen bezahlen, wenn ich ab nächsten Monat meinen Zehnten gebe? Finanziell geht das eigentlich gar nicht. Ob ich ihn also gebe oder nicht, ist vorrangig nicht eine Sache an meinem Moral, sondern es ist eine Frage an meinen Glauben. Manche Christen behaupten, ich habe nicht die Zeit, länger zu beten als ein paar Minuten. Wie soll ich überhaupt durch den Tag kommen? Ja? Ich schaffe meine Arbeit gar nicht. Können wir glauben, dass uns Gott genug Zeit gibt zum Leben, auch zum Reden mit ihm? Er sorgt für dich. Und es ist keine Frage der Moral. Es ist eine Frage des Glaubens. Wie fixiert sind wir an Dinge, die uns gehören? Oder wie frei leben wir? Nochmal Originalton Jesu aus der Bergpredigt. Darum sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Sorgen, das ist diese Angst, ich bin der Einzige, der sich um mich kümmert, also muss ich mich auch um mich kümmern. Ich habe nur, was ich mir erarbeitet habe, also muss ich mir auch alles erarbeiten. Und dann dieser schrecklich verlogene Satz, ja, der ist unglaublich verlogen, aber wird immer wieder ausgedrückt. Mir schenkt doch auch keiner was. Leute, ich kenne keinen, dem keiner was schenkt. Bin schon mal froh, dass ich das Leben geschenkt bekommen habe. Vertrauen heißt, Gott beschenkt. Gott ist sogar ein Gott der Überraschung, der uns oft über unsere Erwartung hinaus beschenkt, hat er bei mir schon oft gemacht. Und das ist das letzte Motiv bei Abraham. Er hat hier vorbildlich gehandelt, aber es wäre unzutreffend zu behaupten, er besaß eben so einen vorbildlichen Charakter, dass es eine Übertreibung wäre, liegt nahe. Seine Vorbildlichkeit liegt darin, dass er glaubt, Gott kümmert sich um die Bedürfnisse seiner Kinder, wenn sie ihm zutrauen, dass er ihr Versorger ist. Und hier lag seine Größe. Die Kraft, aus der Abraham heraus so entscheidet, ist übrigens das Gebet. Er betet am Anfang, er baut einen Altar und betet. Er betet am Ende. Da ist der Altar schon da und er betet. Und so wuchs sein Glaube und aus diesem Glauben wuchs sein Tun. Und das Tun hat wieder Rückwirkungen auf seinen Glauben. Das, was wir tun, stärkt auch unseren Glauben. Denn Glaube hat seinen Anker in der Ewigkeit, aber wird gelebt in der Zeit, nimmt seine Kraft aus der unsichtbaren Welt, wird aber gelebt in der sichtbaren Welt, ganz konkret und praktisch. Er gründet in Gott und prägt mein Leben. Diese großmütige Gelassenheit des Glaubens, die möge Gott uns geben, dir und mir. Amen.